ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App, der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Über 140 Bundesligaspiele, fast 90 Tore, dazu 38 Länderspiele und 16 Tore. Laura Freigang ist eine der deutschen Fußballerinnen und ich freue mich, dass wir heute Zeit haben, hier im Sonntagstalk von SR1 und HR3. Hallo Laura.
Hallo, danke, ich freue mich auch.
Ja, du bist ja schwer einzufangen, ja? Also, dein Tag zu planen, bis man mal sagen kann, wann sehen wir uns im Studio, ist wirklich nicht so einfach. Wie lange kannst du im Voraus planen? Immer hieß es, nee, Training, Trainingscamp, Auslandsaufenthalte, Turniere, Spiele.
Ja, ich muss da die Verantwortung ein bisschen von mir weisen, weil dafür ist tatsächlich eher mein Arbeitgeber zuständig, würde ich sagen. Wir haben im Fußball tatsächlich mittlerweile, muss ich sagen, planen wir nur noch ungefähr eine Woche im Voraus.
Was heißt das für dein Privatleben?
Das ist wirklich nicht so einfach. Also wir haben natürlich immer so grobe Abläufe und können uns so ein bisschen an den Spielen auch entlang hangeln, aber so richtig wissen, wann ich wo bin, ist gar nicht so einfach.
Ja, wenn deine Besties dich jetzt einladen auf eine Party, wenn
Party
die Family
ist sowieso schwierig.
Aber sagen wir was Frühes.
Ja, nee, gar nicht so einfach. Mittlerweile haben wir irgendwie feste Trainingszeiten, sind meistens von irgendwie 9.30 Uhr bis 13, 14 Uhr, oft auch länger. Da weiß ich ungefähr die Vormittage, die nehme ich mir sowieso, muss ich blocken. Und ansonsten sieht mein Leben dann eher spontan aus als
ja, also musst du Freundschaften in der Mannschaft bilden und finden, Freundinnen, weil sonst sieht man sich ja irgendwie gar nicht.
Ja, das stimmt. Also das passiert zum Glück auch von alleine. Also das ist ja auch so das Schöne am Fußball, dass man da so viele Freundschaften schließt, auf ganz natürliche Art und Weise. Man erlebt viel zusammen, das schweißt natürlich zusammen. Freundschaften außerhalb vom Fußball, also bin ich sehr darauf angewiesen, dass da sehr viel Verständnis und Rücksicht für das, was ich mache, und die Tatsache, dass ich auch nicht besonders gut darin bin, dauernd Kontakt aufrechtzuerhalten, das ist aber mein ganz persönliches
Ding. Also die anderen müssen die Wadenbeißer sein, die anderen müssen sich anketten.
Ja, oder ich bin halt eher so Typ Freundin, wir sehen uns vielleicht nicht so oft im Jahr, aber wenn man sich sieht, dann bin ich voll am Start. So, wenn ich mal Zeit habe, dann bin ich voll präsent, aber ich schaffe es nicht mit jedem, also ich meine WhatsApp mittlerweile, man könnte ja mit jedem die ganze Zeit Kontakt haben, da bin ich nicht besonders gut drin.
Das ist auch nicht gut, aber pass mal auf, wenn jetzt die EM ist im Sommer, dann melden die sich alle wieder und wollen für die Schweiz, wie schnell die wieder da sind. Also, schauen wir mal auf die Saison. Also wir sprechen ja vor dem letzten Spiel jetzt miteinander. Ihr habt noch ein Spiel gegen Leipzig, da wissen wir beide jetzt das Ergebnis noch nicht. Aber würdest du denn sagen, Saisonziel erreicht? Ihr seid drin im Europapokal?
Ja, auf jeden Fall. Also Ziel ist ja seit mehreren Jahren auf jeden Fall international zu spielen. Mhm. Und das Schöne ist, dieses Jahr durch den dritten Platz haben wir auf jeden Fall, wie du sagst, den Europapokal sicher. Den gab es die Jahre davor nicht. Es ist das vierte Jahr in Folge, dass wir uns international qualifizieren. Nur haben wir von den drei Qualifizierungen leider nur einmal es in die Champions League geschafft. Mhm. So wissen wir jetzt, Champions League oder Europapokal, beides möglich. Deswegen auf jeden Fall sehr zufrieden. Nur ich persönlich würde es gerne auch mal einen Platz höher schaffen. Das ist ja noch offen jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir sprechen.
Wenn du es schaffst, also wir schicken alle die besten Vibes dann, ja, dass es gelingt. Was würde das dann verändern? Ich meine, ihr geltet als torgefährliche Mannschaft. Das würde das Ganze natürlich nochmal schön unterstreichen. Ne?
Auf jeden Fall. Wir sind ja Herbstmeister geworden. Das ist auch das erste Mal gewesen, glaube ich, seit 11 Jahren oder so. Das heißt, man muss schon immer mehr mit uns rechnen. Nur schaffen wir es noch nicht, so die finale Konstanz reinzubringen in unsere Ergebnisse, dass wir dann am Ende des Jahres wirklich auch um die Meisterschaft mitspielen. Das haben wir, glaube ich, bis zum 14., 15. Spieltag echt gut geschafft. Und dann, ja, gegen Ende haben wir leider zwei, drei Spiele dabei gehabt.
Was ist das? Konzentration? Ist das, dass die Luft ausgeht? Fehlt da noch was?
Wenn es da einen Schlüssel gäbe, den würden wir versuchen natürlich zu finden. Ich glaube, es ist ein bisschen
ist
was
nicht so,
von
dass
allem.
Ihr euch das nicht auch schon gefragt habt, ne?
Ja, genau. Nee, das sind dann teilweise auch einfach so ganz Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Wir haben in Freiburg 2-1 geführt und dann innerhalb von 3 Minuten das Spiel noch 3-2 verloren in der Nachspielzeit. Oh. Das sind dann manchmal so Kleinigkeiten.
Ja. Das haben wir natürlich als Fans dann auch verfolgt und man kann sich dann ja euren Level an Wut und an Energie auch vorstellen und Adrenalin, aber wenn wir das von außen so schon spüren, dann ist das natürlich klar. Aber sich dann auch immer wieder zu sagen, okay, zurück auf los, ich versuche es neu, eine neue Saison, ein neues Spiel, ein neuer Trainingstag. Du musst ja immer wieder zurück auf los, um dann 100% zu geben.
Das ist mit das Schwerste, würde ich sagen. Also das haben wir ja von Tag zu Tag sowieso im Training. Ich habe ja jeden Tag Training, das ist vielleicht auf ein, zwei Ausnahmen. Und du musst jeden Tag musst du präsent sein, vom Kopf, vom Körper. Und zum Beispiel, ich kann ja nur für mich sprechen, ich habe jetzt 3 Jahre in Folge jedes Jahr auch ein Turnier gespielt mit der Nationalmannschaft. Das heißt, es gibt auch nicht wirklich eine Sommerpause. Mhm. Klar kriegst du mal 1-2 Wochen davor frei, aber da bist du ja schon im Modus, dass du dich schon vorbereitest.
Du kommst eigentlich gar nicht runter.
Und meistens kommen wir dann relativ spät im Juli zurück und im August beginnt die Vorbereitung. Ich hatte in den letzten 2-3 Jahren, glaube ich, immer 3-4 Tage
Pause. Soll ich dich heimlich einpacken in meinen Urlaubskoffer, Laura?
Ich will mich gar nicht so beschweren, aber ich will sozusagen dir zustimmen. Es ist gerade für den Kopf ist es extrem anstrengend. Und ich meine, ich bin jetzt auch 27. Ich habe jetzt auch ein paar Jahre Fußball schon hinter mir. Das kann schon auch einfach schlauchen nach einer Weile.
Fühlst du dich wohl in Frankfurt?
Ich fühle mich sehr wohl in Frankfurt. Das ist so meine Heimat geworden. Ich hätte nie gedacht, dass ich so lange bei einem Verein bleiben würde. Aber jetzt ist es so und ich bin damit sehr glücklich.
Was hält dich denn?
Ich fühle mich wohl.
Was gehört dazu, zu diesem Wohlfühlen? Ist das die aktuelle Wohnung? Nein. Ist das der Trainer?
Es ist ein bisschen was von allem. Es ist der Verein auf jeden Fall. Ich brenne für das, was ich tue, mit den Menschen, mit denen ich es tun kann. Das bedeutet natürlich auch viel mein Umfeld. Meine Familie ist in der Nähe. Die Stadt ist mir ans Herz gewachsen. Ich fühle mich wohl.
Familie. Was für ein Team-Spirit ist von den Frankfurt-Fans für die Frankfurter Frauen? Also man hat ja unterschiedliche Spirits von Fans in unterschiedlichen Städten. Also Freiburg ist vielleicht wieder anders als Wolfsburg, als bei den Werder-Frauen. Was würdest du sagen?
Ich habe das Gefühl, dass egal ob Sieg oder Niederlage, wir werden immer unterstützt, ob heim oder auswärts, wir werden immer unterstützt. Man spürt auch von den Fans eine Leidenschaft für das, was sie tun. Uns hinterherzureisen, uns zu unterstützen, für uns zu brennen. Mhm. Und wir sind auch zu Hause auf jeden Fall eine Macht. Man merkt auch immer den Unterschied, finde ich, wie wir spielen zu Hause und auswärts, weil das macht was mit uns Spielerinnen auch und dafür sind sie.
Also ihr werdet getragen und das ist auch so, wenn du jetzt durch die Stadt gehst und wir beide würden Spaghetti-Eis essen oder du würdest shoppen gehen, merkst du das an Reaktionen dann?
Ja, man wird schon immer wieder angesprochen, was ich schön finde, weil das war nicht immer so. Es spricht auch für den Frauenfußball und für die Entwicklung und es ist immer von sehr viel Respekt geprägt, diese Begegnungen, die man hat, was auch total schön ist. Und ich freue mich, wenn ich jemandem auch eine kleine Freude machen kann, wenn das ein Foto schon irgendwie reicht.
Ja.
Das ist ja schön.
Ich werde ja immer auf Gäste im Sonntagstalk angesprochen, dass jemand sagt, ah, warum hast du nicht nochmal das gefragt? Oder die Frage war okay. Du als Stürmerin musst ja immer sagen, was war, warum du getroffen hast und wieso der Winkel so war. Das ist ja dein Job, den Ball da im Netz zu versenken. Wenn das dann tatsächlich geschieht, ist es immer noch das Glücksgefühl wie vor 2 Jahren, wie vor 5 Jahren, wie vor 10 Jahren? Beschreib mir mal dieses Gefühl, wenn du triffst.
Das ist wirklich was Besonderes, weil das wird nicht weniger. Also ich habe ja auch schon das ein oder andere Tor geschossen in meiner Karriere. Da fällt einfach auch ganz viel von einem ab, weil Fußball, generell Sport, Leistungssport, hat ja auch ganz viel mit Spannung zu tun. Es ist nicht immer was Negatives, auch positive Spannung. Und man arbeitet ja auch als Mannschaft auf diesen Moment hin. Und das ist ein persönlicher Moment des Erfolgs, aber auch ein mannschaftlicher Moment des Erfolgs, den man dann zusammen am besten zu Hause im Brentanobad mit den Fans und der eigenen Mannschaft feiern darf. Ich glaube, das sind Gefühle, die sind ganz schwer zu beschreiben. Und ich muss mich wahrscheinlich auch von denen verabschieden, wenn ich dann mit meiner Karriere fertig bin, weil
ja,
ich glaube,
das ist ja wie so eine Hyperladung Dopamin, so stelle ich mir das vor. Und ich meine, alle erwarten das natürlich immer von dir. Das ist vielleicht der Druck, der abfällt. Was fällt denn noch ab? Also zu wissen, man bringt die Mannschaft den Punkt nach vorne oder was ist das? All das, was man im Training immer wieder 100 Mal in zig Wiederholungen dann durchgegangen ist, wenn das dann doch funktioniert im Team?
Jedes Tor ist auch nochmal anders. Das macht es ja auch besonders. Manche Tore sind Führungstreffer, manche Tore sind Anschlusstreffer, manche Tore sind Ausgleichstreffer. Und die haben ja dann immer so auch eine spezielle Bedeutung. Also ist jedes Tor in dem Sinne schon mal nochmal was anderes. Aber es ist, in dem Moment denkst du nicht nach. Also deswegen, ich merke es auch immer so bei meinen Jubeln. Manchmal denke ich so, vorher nehme ich mir irgendwas vor und dann schreie ich dann doch nur rum und wir springen uns alle in die Arme. Und es ist irgendwie so mit das Schönste zu sehen, weil es ist halt so eine pure Emotion.
Ja, das ist toll.
An manchen Tagen ist sie natürlich stärker in manchen Situationen als an anderen, aber das ist halt einfach, wie gesagt, pure Emotion.
Und wenn die alle auf dich zulaufen und auf dir liegen, dich umarmen, das ist wahrscheinlich auch toll. Eigentlich hast du den Moment dann ja auch gar nicht mehr mit dir alleine. Das ist dann wie so eine Welle, wie so ein Stein, den man ins Wasser wirft. Er geht an die Mannschaft, er geht an die jeweilige Spielsituation, aber dann natürlich auch weiter an die Fans.
Ja, total. Deswegen, was ich mit am liebsten mache, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Tor schieße, dann drehe ich einmal die Runde in der Kurve und fange auch so ein paar Gesichter von den Fans ein, weil das möchte man auch teilen. Das will man ja nicht alleine erleben, sondern das möchte man teilen. Und es kommen ja dann, ich meine, die Verteidiger bei uns hinten, die schießen nicht so viele Tore. Und die kommen dann von ganz hinten immer nach ganz vorne gerannt, um diesen Moment mit uns zu haben.
Süß.
Und das Schönste finde ich eigentlich immer, wenn man dann
wäre schon fertig.
Irgendwann
würde ich zum Torjubel laufen, wäre schon wieder am Ende mit meiner Luft.
Irgendwann finden wir uns dann alle zusammen und meistens bei uns ist so, stehen wir dann so für 10 Sekunden im Kreis und atmen einmal alle kurz durch und freuen uns miteinander und alle klapsen sich gegenseitig auf die Köpfe und ins Gesicht und das ist eigentlich so der schönste Moment.
Jetzt bist du ja auch noch nominiert zum Tor des Monats. Wir sprechen ein paar Tage, bevor wir wissen, ob du das gewonnen hast. Ne? Wer es nicht kennt, kann es nochmal checken. Länderspiel gegen Schottland und du triffst mit der Hacke. What? Besondere Ehre?
Ja, also wirklich, es ging in dem Moment nicht anders. Also ich hätte, glaube ich, nur das machen können. Anders wäre der Ball nicht mehr Richtung Tor gekommen. Aber dass es dann funktioniert, dass er dann auch noch reingeht. Der ging ja vorher gegen den Pfosten noch. Ich dachte, der springt wieder raus. Nein, da habe ich mich natürlich total gefreut. Tore in der Nationalmannschaft auch immer nochmal was Besonderes. Schießt man generell auch mal weniger von.
Wer meldet sich dann, wenn man nominiert ist für Tor des Monats?
Niemand hat sich gemeldet. Ich glaube, mein Vater hat es mir erzählt. Ich habe mir auch die anderen Tore noch gar nicht angeguckt. Ich weiß noch gar nicht so Bescheid, was da los ist, aber ich glaube schon gehört, da ist schon der ein oder andere echte Knaller dabei. Mhm. Deswegen, mein persönlicher Moment ist ja schon passiert, wenn man dann auch noch so eine Auszeichnung gewinnt, ist immer cool, aber...
Ja, ist dann noch ein Pokal, den du polieren musst, weißt du, am Ende... Am
so viele Pokale habe ich noch nicht gewonnen, muss ich ehrlich zugeben.
Dann wird es aber Zeit, anstrengend im Sommer bei der EM. Was ist mit dieser Liebe? Die hält ja schon ganz schön lange an. Über die Liebe zu diesem runden Ball würde ich gleich gerne nochmal mit dir reden, weil du hast ja auch geschrieben in dem Buch Stimmen der Eintracht, irgendwie ist das nicht nur eine Phase gewesen. Kicken am Strand geht immer, ja, das kennen wir alle. Ein Ball ist da und Leute kicken, Kinder kicken, Jugendliche kicken. Und warum diese Liebe anhält, ist ja privat nicht immer so, aber die hält. Kannst du dich noch an diesen ersten Moment erinnern, wann das begonnen hat? Hält ja jetzt schon ein paar Jahre an. Weißt du, Paare erzählen gerne ihre Kennenlerngeschichte. Erzähl mir deine Kennenlerngeschichte zum Ball.
Ja, wir sind schon so lange zusammen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie es angefangen hat.
What?
Nein, wirklich, also meine Eltern sagen immer, ich spiele, seit ich laufen kann. Ich habe ein Jahr in England gelebt, als ich wirklich, ich glaube, ich war 1 oder 2. Mhm. Und mein Vater hat gesagt, sobald ich laufen konnte, ging es los. Und deswegen, ich weiß noch, mir wurde erzählt von meinen Eltern, ich habe im Kindergarten schon gesagt, ich will unbedingt in den Fußballverein. Und ich glaube, mit 4 Jahren war ich dann auch schon angemeldet. So weit geht meine Erinnerung gar nicht mehr zurück. Und
das seitdem, sind aus Erzählungen.
Genau. Dann. Und seitdem ist das die absolute Konstante in meinem Leben.
Wenn man sich verliebt, muss das Gegenüber ja irgendwas haben, dass man auch dranbleibt an der Beziehung. Was hat denn Fußball? Weil du hast ja auch andere Sachen versucht. Du hast Schwimmen, glaube ich, versucht und hast auch Tennis versucht. Was hat der Sport, was die anderen nicht hatten?
Ich glaube, Mannschaftssportart erstmal grundsätzlich liegt mir mehr, aber es ist auch ein Sport, der Fehler toleriert. Das finde ich ganz angenehm. Also beim Schwimmen und beim Tennis ist so, da wird jeder Fehler bestraft. Beim Fußball kannst du vorne mal den Ball verlieren, hinten wird er wieder ausgebügelt und andersrum ist auch so. Ich glaube, dass mir das deutlich mehr liegt und ich auch einfach gerne Teil von einem Team bin und gerne mit anderen zusammen Dinge erreiche, als wirklich nur alleine. Da habe ich nicht so viel Wert für mich drin gesehen, obwohl ich, glaube ich, da nicht so präsent drüber nachgedacht habe, wie ich es jetzt reflektieren tue. Aber trotzdem, glaube ich, das war der Grund, warum ich mich damals dann für den Fußball entschieden habe.
Aber das Wir ist ja auch gleichzeitig immer die Konkurrenz. Also klar, du bist eine der Top-Spielerinnen, du kannst immer davon ausgehen, dass du auch mit nominiert wirst für das nächste Spiel, aber gleichzeitig ist ja das, was das Mannschaftsgefühl ausmacht, auch immer das, wo man eigentlich die Ellbogen dann auch braucht.
Ja, aber es ist ja im Leben auch so. Also es ist generell, Fußball ist eigentlich, finde ich, nur für mich sozusagen wieder so ein kleiner Lebensbereich, in dem sich alles wiederfindet, was man auch im Leben findet. Mhm. Und es ist ja im echten Leben auch so. In manchen Bereichen bist du erfolgreich, in anderen nicht. Du musst immer mit Menschen zusammenarbeiten können. Es gibt viele Menschen, mit denen man sich gut versteht, andere, mit denen man sich weniger gut versteht. All das lernt man im Sport schon sehr, sehr früh. Und ich kenne die Position, in der ich sehr viel spiele, immer gesetzt bin. Ich kenne die Position, in der ich nicht viel spiele, nicht gesetzt bin. Und immer sind trotzdem gewisse Grundwerte, muss man sich beibehalten. Gewisse Situationen muss man aushalten können, über seinen eigenen Tellerrand schauen.
Den Respekt, die Teamfähigkeit, das Akzeptieren, auch mal abgelehnt und auf der Bank dann zu landen, ist bei dir jetzt relativ selten. Aber wenn das dann doch mal passiert.
In der Nationalmannschaft habe ich ja schon auch lange auch Jahre Phasen hinter mir, wo ich eben nicht in der Position war, die ich mir gewünscht hätte. Aber da muss man halt auch immer in Perspektive setzen. Warum ist das so? Man muss seine eigene Leistung reflektieren können, aber sich auch einfügen ins große Ganze. Mhm. Und ich finde, das lernt man im Sport als Kind schon sehr, sehr früh und schnell im besten Fall.
Müssen die Eltern vielleicht auch manchmal lernen, die mit am Spielfeld dran sind?
Meine Eltern waren da zum Glück sehr gesittet, aber ja, absolut. Nee, Sport ist Leidenschaft. Und ich glaube, ich habe immer eine Leidenschaft zum Fußball gespürt. Mhm. Und das hat mich beim Fußball gehalten. Und mittlerweile trägt er mich in so viele andere Bereiche, und ich kann so viel lernen und erleben mit dem Fußball, dass ich nie hinterfragt habe, warum ich das mache. Ja. Oder?
Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du schon, das ist eine Schule für das Leben. Also wenn man Sport macht und ganz besonders, wenn man einen Mannschaftssport macht, also könnte ja vielleicht auch Handball oder Basketball sein, sind das Dinge, die man im Leben dann tatsächlich auch mitnehmen kann. Ist das nochmal ein Appell für Kinder, auch wirklich sich in einem Verein anzumelden? Weil wir haben ja in der Corona-Zeit eben auch gemerkt, viele sind ausgestiegen, viele sind nicht zurückgekommen, die Vereine mussten richtig wieder mobilisieren.
Ich kann jedem wärmstens ans Herz legen, einen Sport für sich zu finden, der ihm oder ihr Spaß macht. Fußball ist meine Sache, sozusagen meine Lebensschule. Ich glaube, das gibt es in sehr, sehr, sehr vielen Formen, nicht nur im Sport. Ich persönlich würde natürlich immer sagen, Vereinssport ist eine tolle Sache und würde ich jedem ans Herz legen. Aber wie gesagt, ich glaube einfach nur, dass es vor allem für mich ist es meine Sache. Jeder soll das Seine finden.
Ja, genau. Jeder muss dann für sich natürlich auch nochmal suchen. Aber zu sagen, ich gehe dann den Schritt des Profis, wenn viele von uns euch im Stadion spielen sehen, kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, wie so ein Alltag als Profi aussieht. Also du hast es schon mal gesagt, der Zeitplan ist eng getaktet mit Plänen für die Turniere, für die Spiele, für das Training. Aber du bist ja jetzt nicht eine, die parallel noch als Bundessoldatin, als Polizistin, viele machen das ja in solchen Bereichen, dann auch tätig ist. Du kannst voll von deinem Job leben.
Ich kann voll von meinem Job leben mittlerweile, wofür ich super dankbar bin.
Mhm. Und ist aber nicht selbstverständlich, muss man einfach nochmal deutlich sagen.
Selbstverständlich, das stimmt. Selbst in der Frauen-Bundesliga kann das, glaube ich, noch nicht jeder behaupten. Das hat sich bei uns jetzt in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr stark entwickelt. Da hat auch die Europameisterschaft in London damals, also in England, wo wir Vize-Europameisterin wurden, hat irgendwie nochmal viel bewegt in den letzten Jahren, auch im deutschen Frauenfußball.
Also an den Gehältern, an der Verlässlichkeit.
An allem im Grunde
auch wenn
genommen.
Es gibt ja auch Frauen, die Kinder bekommen, Spielerinnen, wo es eine Betreuung gibt und wieder eine Eingliederung in die Mannschaft.
Die Aufmerksamkeit ist eine viel höhere und damit geht dann auch natürlich finanziell viel einher. In den Strukturen wurde viel gemacht. Der DFB pusht auch den Frauenfußball sehr, sehr stark. Also da ist viel passiert und ich muss sagen, ich selbst habe den Leistungssport gemacht, weil mir der Sport so sehr Spaß gemacht hat. Ich das Gefühl hatte, okay, da bin ich gut drin, das möchte ich machen, das stelle ich mir vor. Habe nie drüber nachgedacht, wie das dann wirklich aussehen würde, ob ich da wirklich von leben könnte, ob ich mir irgendwas beiseite legen kann oder nicht. Das war nämlich bei meinen ersten Profiverträgen auch nicht so, dass ich sagen konnte, davon kann ich super leben. Bei mir hat das irgendwie funktioniert. Jetzt mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich sage, boah, das ist echt verrückt, dass ich damit wirklich auch gutes Geld verdienen kann.
Du hast angefangen mit deiner Leidenschaft Fußball mit Jungs zu trainieren. Bist dann in die Mädchen-Fußballwelt gewechselt. Merkt man auf dem Feld oder in der Kabine? Beam dich nochmal zurück in deine Teenager- und Kinderjahre. Wo ticken Jungs anders auf dem Platz als vielleicht die Frauen- und Mädchenmannschaften? Wo können die Frauen noch etwas davon mitnehmen?
Ja, ich glaube, auf dem Platz sind natürlich sehr, sehr große Unterschiede, einfach im Körperlichen auch. Ich habe, bis ich 13 war, mit Jungs gespielt. Das war genau vor der Pubertät. Dann bin ich zu Mädchen gewechselt. Und als ich dann nochmal zurückkam mit 16 Jahren zu den Jungs, war das halt einfach was ganz anderes. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ich habe den Unterschied dann schon gemerkt, als ich zu den Mädels bin. Das war ein anderes Teamgefüge. Das war halt eine sehr viel freundschaftlichere, so sind halt Mädels. So untereinander ist da viel, viel mehr passiert. Bei den Jungs waren halt immer so auf dem Platz und Gas geben und nicht viel schnacken, sondern machen. Das hat beides seine Vorteile und Nachteile. Ich habe beides sehr genossen. Ich bin froh, dass ich die Zeit mit den Jungs hatte, habe super viel gelernt.
Macht den Mädchen da draußen mal Mut, warum es gut ist, vielleicht auch mal eine kurze Phase bei den Jungs mitzuspielen. Was nimmt man mit?
Als Mädchen muss man schon hart kämpfen, um auch bei den Jungs mitzuhalten. Und ich glaube, ich habe einfach sehr, sehr viel gelernt und auch gelernt, mich durchzusetzen, auch bei den Jungs und auch gewissen Widerständen zu trotzen. Deswegen kann man da sehr, sehr viel mitnehmen. Aber es wäre natürlich schön, wenn es in Deutschland genug Mädchenvereine auch gibt, dass jedes Mädchen auch die Möglichkeit hat, bei einem Mädchenverein zu spielen, wenn sie das möchte.
Das ist eben leider noch nicht so. Und das hast du ja auch erfahren. Am Anfang warst du auch in Jungsmannschaften, bis es dann in deinen Städten auch Mannschaften für Mädchen gab. Die Regeln sind ja das Gleiche, das Feld ist das Gleiche, das Sportgerät identisch, ein Ball. Und trotzdem stellst du ja fest, in Mädchenmannschaften ist noch mehr so ein Team-Spirit, noch ein Wir-Gefühl. Also Jungsmannschaften halten auch zusammen, aber ist es noch freundschaftlicher oder ist das ein Klischee?
Also man kann natürlich jetzt nicht für jeden sprechen und für jede Mannschaft sprechen, aber mein Gefühl damals war, dass die Mädchen einfach ein größeres Interesse dran hatten noch untereinander. Da haben ein größeres Harmoniebedürfnis. Mhm. Das muss auch nicht immer was Gutes sein, dass jeder immer eine Harmonie möchte. Ich glaube, bei den Jungs war es einfach so ein bisschen egaler, wenn es da mal einen Konflikt gab, dann auch viel schneller Schwamm drüber. Dafür sind Mädchen, dann müssen alles ausdiskutieren und so. Das habe ich schon auch festgestellt. Und ich glaube, da gibt es einfach so gewisse grundlegende Unterschiede, was nicht heißt, dass das immer und überall so ist.
Ja, das kann man nicht verallgemeinern. Ja. Aber was haben die Jungs denn von der Tormaschine Laura Freigang da mitgenommen, wenn die mit denen trainiert haben?
Das müsste ich sie mal fragen, um ehrlich zu sein. Ich habe ein paar von denen kenne ich natürlich noch von früher. Aber ich habe darüber nie wieder mit denen gequatscht, um ehrlich zu sein.
Und trotzdem bist du ja im Laufe der Jahre eben tatsächlich auch zu einer Führungspersönlichkeit herangewachsen. Hat vielleicht auch ein bisschen was mit Erfahrung und dann auch mit dem Älterwerden zu tun. Aber auch zu sagen, ich übernehme Verantwortung, ich habe eine Meinung, ich gebe auch Interviews. Ist das etwas, was man mitbringen muss oder kann man das lernen? Weil wir kennen ja auch viele Fußballerinnen, die nicht so gerne nach vorne treten.
Ja, es ist auf jeden Fall typabhängig, glaube ich. Also ich habe von zu Hause sehr viel mitbekommen, auch in die Richtung. Mein Vater und meine Mutter haben mir immer beigebracht, mich auch mit allem auseinanderzusetzen, was so in meinem Leben passiert. Und ich habe mir jetzt nicht ausgesucht, irgendwie eine Führungsrolle zu werden oder mich besonders für Dinge einzusetzen, sondern ich habe es dann getan in den Momenten, wo ich es für richtig und wichtig gehalten habe. Mhm. Oder versuche mich mit vielen Dingen auseinanderzusetzen und nehme mich halt als Mensch im Sport und nicht als Sportlerin, die auch ein Mensch ist, war. Deswegen Dinge, die mich beschäftigen, die trage ich auch mit in den Sport rein und trage
ich auch
raus.
Was sind denn die Dinge, auf die du jetzt guckst als Profifußballerin? Wir haben vorhin gesagt, einige der Spielerinnen in unterschiedlichen Mannschaften und Ligen können noch nicht davon leben. Bei dir ist es jetzt anders. Du kannst davon dein Leben finanzieren und hoffentlich auch ein bisschen, jetzt so ein kleiner Mutti-mäßiger Hinweis, auch was beiseite legen. Aber wofür müsste man die Stimme erheben? Weil andere Länder sind ja schon weiter. Da haben Frauen und auch die Männer Teams gesagt, wir wollen die gleiche Bezahlung. Jetzt kommt die EM, die Stadien werden voll sein, Fernsehsender übertragen. Wo musste man denn noch mehr den Finger in die sportpolitische Wunde legen, damit es eine gleiche Bezahlung gibt?
Gleiche Bezahlung finde ich gar nicht so ein einfaches Thema, weil wir natürlich in einem System leben, was genau das fördert, was natürlich auch was einbringt. Und bei uns ist es eben noch so, dass der Sport noch nicht so viel Interesse findet, wie es jetzt zum Beispiel der Männerfußball tut. Und das, finde ich, muss man auch einfach faktisch anerkennen, auch als Spielerin. Natürlich wünscht man sich, dass die Sachen unfassbar doll angeschoben werden und dass das dann alles von alleine passiert. Ich finde,
es sind Schritte in deinen Augen.
Es sind kleine Schritte, die getan werden müssen. Ich finde, man muss Chancen wahrnehmen. Das liegt in unser aller Verantwortung, Chancen wahrzunehmen und wenn sich diese Möglichkeiten ergeben, diese auch zu nutzen. Ich finde super, dass jetzt in der Bundesliga auch die Vereine zusammenarbeiten und schauen, wie können wir den Frauenfußball voranbringen, wie können wir weitere Schritte machen. Mit Eintracht Frankfurt haben wir auch schon viele Spiele im großen Stadion gemacht. Und dann sind das halt gewisse Investitionen, die du auch machen musst. Du musst die Spiele bewerben und so weiter. Aber du kannst ja nicht von den Vereinen verlangen, dass sie es tun, wenn sie noch keine sozusagen finanzielle Motivation zu haben, das zu tun. Das ist dann sozusagen ein Appell an die Moral und an die Ethik und an den Willen, diesen Sport voranzubringen. Ich finde aber, den kannst du nicht immer von jedem erwarten, weil es so einfach nicht funktioniert. Was ich wichtig finde, ist, dass der Verband, auch der DFB, sich wirklich dafür engagiert, weil es ist auch in seinem Interesse und ich finde auch in seiner Aufgabe, das zu tun. Ich glaube,
es ist ja auch ein Markt. Er ist noch nicht so groß, wie du sagst, wie bei den Männern, aber er ist ja da. Also die Investitionen lohnen sich dann ja auch.
Und für uns Spielerinnen ist natürlich wichtig, dass wir auch diese Turniere nutzen, wo die Aufmerksamkeit da ist, um dann auch mit sportlichem Erfolg und mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, die Leute näher an den Sport zu bringen. Ich finde, da haben wir viel geschafft in den letzten Jahren. Ich habe es auch schon gesagt, vor 5, 6, 7, 8 Jahren wurde ich noch ganz anders wahrgenommen in der Öffentlichkeit, wenn ich gesagt habe, ich spiele Fußball, dann wurde man belächelt. Mittlerweile ist ein großer Respekt auch gegenüber dem Frauenfußball da. Ich glaube, das ist ein bahnbrechender Schritt, der gemacht wurde, auch in den letzten Jahren.
Ja, da haben ja viele der Generationen davor drauf gewartet. Das ist ja auch toll, dass du im Laufe deiner Karriere genau das, diese Wertschätzung dann tatsächlich auch erlebst.
Genau, und wichtig ist jetzt einfach in den nächsten Jahren es zu schaffen, dass wir den Sport auf der professionellen Ebene auch wirklich professionell ausführen können. Und da reden wir dann über vielleicht gewisse Grundgehälter. Es kann nicht sein, dass in der Bundesliga immer noch so große Spannen sind zwischen den Topverdienern und den Geringverdienerinnen, Spielerinnen, die arbeiten müssen, aber dann sozusagen Leistungsfußball spielen sollen, dann aber irgendwie Sonntagabend spielen, Montagmorgen arbeiten oder teilweise Freitag arbeiten, Freitagabend spielen. Da kann man nicht von Profisport sprechen. Und ich finde, den Profisport müssen wir auf diese Ebene bringen und im Amateursport natürlich dafür sorgen, dass man aus der Breite in die Spitze kommt, dass wir genug Angebote haben für den Frauenfußball. Natürlich, das sind alles Punkte, wo man ansetzen kann, aber da könnte ich jetzt wahrscheinlich ein ganzes DIN-A4-Blatt mit Stichpunkten füllen.
Wer sich für Fußball interessiert, hat natürlich auch schon Sätze gehört wie 11 Freunde müsst ihr sein, zusammenhalten, Team Spirit, das ist ja immer das, was wir mitnehmen. Dein Leben ist geprägt immer wieder von der Gruppe. Erzähl mir das mal, wie das ist, wenn man immer in dieser Gemeinschaft ist. Also du hast vorhin schon erzählt, das ist das, was euch befeuert. Und trotzdem kommt man ja aus dieser Gruppe auch nie raus.
Das stimmt, aber das Schöne und manchmal auch das Traurige ist ja, die Gruppe verändert sich immer wieder. Mhm. Also da ist ja immer eine gewisse Bewegung drin.
Stimmt, du musst eigentlich immer flexibel sein für die Fluktuation, für diesen Wechsel.
Ja, genau. Das ist auch das Spannende. Ich glaube, wenn wir alle seit Jahren nur aufeinander sitzen würden, das wäre wahrscheinlich dann auch irgendwann zu viel. Wir sehen uns ja wirklich jeden Tag. Aber eigentlich ist es was Tolles, weil ich meine, wir kennen uns ja jetzt nicht alle in- und auswendig. Wir verbringen sehr viel Zeit miteinander, aber man kann nicht sagen, irgendwie wir sind alle beste Freundinnen, das würde ich nicht sagen.
Wie so eine Dauerklassenfahrt.
Nee, genau. Aber man, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, man hat ganz viele gemeinsame Momente, die man erlebt und die schweißen einen auf eine Art und Weise zusammen, die man nicht duplizieren kann.
Also das kann die Fahrt zum Spiel sein, weil man, wie du ja sagst, mal auch außerhalb des Platzes verbringt man viel Zeit mit der Mannschaft.
Ja, es können Erfolge sein, es können Misserfolge sein. Wir teilen eigentlich in gewisser Weise eine Lebensgeschichte. Jeder hat so seinen Weg genommen, um an diesen Punkt zu kommen. Wir teilen, Fußball ist ja schon eine sehr spezielle Blase und ich glaube, wir verstehen uns untereinander einfach alle sehr gut, wissen, was das bedeutet. Mhm. Wir wissen, was Erfolg bedeutet, Misserfolg bedeutet, wir wissen, was es bedeutet, sowas gemeinsam zu schaffen.
Und trotzdem hat ja jede von euch ihren eigenen Traum im Rucksack. Der Trainer hat einen, der Vorstand hat einen und dass ihr es dann gemeinsam schafft, dass das Wirklichkeit wird, ein Erfolg. Und ihr seid ja jetzt, habt ja eine sehr erfolgreiche Saison gespielt. Was glaubst du, wer ist der Motor dieses gemeinsamen Traums? Ist das eben dieses Team, das Teams Spirit? Ist das der Trainer? Von wo geht das aus?
Es ist ein Puzzle und damit das super Metapher, aber damit es schön wird am Ende das Bild, muss halt jedes Puzzleteil auch irgendwie passen. Und ist das Schöne, dass jeder eine gewisse Eigenverantwortung hat, das Team mitzutragen, weil das kann man nicht künstlich irgendwie herstellen. Man kann nicht sagen, wir wollen jetzt ein Team sein und dann wird man ein Team, sondern jeder.
Aber es gibt ja immer wieder Mannschaften, wo wir merken, es kriselt. Also macht die Eintracht sehr viel richtig, dass ihr dieses Team-Spirit auch habt und macht die Nationalmannschaft auch sehr viel richtig, weil von außen wirkt es ja so, dass da einiges funktioniert und dass die Chemie eben auch stimmt.
Da kriegen wir, also zum Beispiel in der Teamzusammenstellung, da kriegen wir ja immer alles gar nicht so mit, wie was da hinter den Kulissen läuft. Mhm. Ich glaube schon, dass die Eintracht-Verantwortlichen auch, die das Team zusammenstellen, auch ganz bewusst darauf achten, wie die Spielerinnen zusammenpassen, auch von den Charakteren her. Ich muss sagen, einfach die ganzen Jahre jetzt bei der Eintracht hatte ich jedes Jahr das Gefühl, wir mögen uns einfach alle wirklich gerne. Mhm. Und das kann man nicht erzwingen.
Aber es ist ja auch verrückt, wenn es dann immer wieder auch so passt. Ja. Und gleichzeitig stelle ich mir das so schwer vor. Andere kriegen andere Angebote, neue Verträge und gehen dann. Da musst du ja auch loslassen.
Aber es ist auch eine gewisse Teamkultur, die man auch aufbaut. Und neue Spielerinnen, die dazukommen, glaube ich, merken sehr schnell, was es bedeutet, auch eine Spielerin von Eintracht Frankfurt zu sein. Im Staff genau das Gleiche. Und ich glaube, das ist nicht etwas, was du jedes Jahr wieder komplett von null aufbauen musst, sondern das kreierst du im Laufe der Zeit. Und im besten Fall kommen Spielerinnen dazu, passen sich dem an, bringen ihre Perspektiven noch mit dazu.
Und dadurch verändert sich das ganze Gefüge. Jetzt bist du ja auch schon seit mehr als 7 Jahren, glaube ich, ne, bei der Eintracht.
Ja.
Was kannst du denn dazu beitragen, dass die Neuen sich dann wohlfühlen?
Das sind die banalsten Dinge. Das ist einfach ein freundlich sein, Leute mitnehmen, Leute auch einmal einladen. Wir verbringen ja auch außerhalb des Trainings mal Zeit. Den Menschen das Gefühl geben, dass wir uns freuen, dass sie da sind und dass wir sie kennenlernen wollen. Das ist immer wichtig bei neuen Spielerinnen, dass sie das Gefühl haben, okay, ich bin jetzt nicht einfach nur eine neue Konkurrenz, sondern ich bin auch Teil von einer Mannschaft, die zusammen was erreichen will. Und das ist ja bei uns wirklich auch so. Und ich glaube, wir bei der Eintracht leben halt auch dieses Teamgefühl sehr stark. Also ich glaube, wir spielen einen sehr guten Fußball. Wir sind mittlerweile, haben wir viel Ballbesitz, spielen viel mit dem Ball, auch einfach guten Fußball. Aber bei uns wird auch immer wieder darüber gesprochen, wie wichtig es ist, zusammenzuarbeiten, die einfachen Dinge zu machen, sich gegenseitig zu helfen und ich glaube...
Und nicht nach dem Training eine neue in der Stadt dann ganz alleine lassen. Ich meine, davon können viele Großraumbüros, Firmen auch tatsächlich lernen. Du kommst dann an, du hast deinen Arbeitsplatz, aber im Grunde bist du dann nach dem Dienst total alleine.
Ja.
Das würdet ihr dann nicht machen. Also
das
ihr bindet dann
machen,
jemanden auch mit ein, dass man reinwächst.
Ja, auf jeden Fall. Das ist bei uns gang und gäbe, würde ich sagen.
Und du machst dann mit denen Picknick im Park, Fotosafari durch Frankfurt oder Minigolf spielen?
Haben wir auch schon gemacht.
Habt ihr alle schon
Picknick
gemacht?
Picknick im Park gehört zu den klassischen Sommeraktivitäten, die wir gerne mal einstreuen.
Stimmt das, dass es mehr Freundinnen gibt? Oder ist das so ein Gefühl bei den Frauen? Freundschaften.
Ich war halt noch nie bei den Männern in der Kabine. Deswegen kann ich das so nicht sagen, aber wir sind auf jeden Fall soziale Tiere, würde ich sagen, bei uns. Also uns liegt sehr viel aneinander, was irgendwie schön ist. Und ich persönlich habe sehr viele Freundschaften, die mich auch über über Grenzen hinweg.
Und ist da ein Unterschied, ob das jetzt der Club der Eintracht ist oder die Nationalmannschaft?
Nee, würde ich nicht sagen. Also natürlich spielen wir dann gegeneinander, klar, aber ich glaube, das können wir alle ganz gut einordnen und ganz professionell handeln. Ich habe gar kein Problem
mit, ja, schön faul mit auf Rivalinnen,
mit Rivalinnen befreundet zu sein, das ist gar kein Problem.
Konkurrenz, hast du vorhin gesagt, oder auch dieses Adrenalin auf dem Platz, ist nicht nur negativ zu sehen, du siehst es auch positiv. Oft ist man ja sehr vorsichtig und vielen fällt es leicht, wenn man im Team ist und man will dann vielleicht doch die Präsentation selber haben oder möchte das Format für sich übernehmen. Wie geht das mit Freundinnen und mit Kollegen, mit denen man eigentlich auch gut sein will, zu sagen, nein, ich möchte die Position, ich möchte das Tor schießen. Irgendwann muss man dann ja auch den Egoismus rauslassen.
Na gut, weißt
du, wie ich das meine?
Ja, klar. Wir haben halt bei uns im Fußball den Luxus, in Anführungsstrichen, am Ende trifft der Trainer die Entscheidung. Mhm. Also ich muss mich nicht vor jemanden drängen, weil ich kann eigentlich nur das machen, was ich machen kann. Ich kann versuchen, in jedem Training Gas zu geben und mich zu präsentieren. Mhm. Entscheiden tut dann am Ende aber nicht ich. Und deswegen, glaube ich, können wir das alle sehr gut unpersönlich einander nehmen.
Dann kann man sagen, wer kommt in die Aufstellung? Der Trainer hat
entschieden. Ja, der Trainer hat es. Das ist eben immer so. Und deswegen, glaube ich, gibt es da bei uns relativ wenig Stress, weil so man wächst damit auf. Man kennt es ja nicht anders.
Hast du denn mal Lust, deinen Trainerschein zu machen?
Ich hatte mal überlegt, aber ich habe so viel Fußball in meinem Leben, dass ich persönlich eigentlich froh bin, wenn ich außerhalb von Fußball nochmal was anderes als Fußball mache und mich nicht nur mit dem Trainerdasein beschäftige. Kann es mir aber grundsätzlich schon vorstellen, nur ist es nichts, was ich bis jetzt konkret angegangen habe.
Aber als Profi darfst du ja jetzt noch nicht Angst haben, dass du eine Überdosis an Fußball hast, oder?
Nein, aber ich glaube, das ist ein bisschen typabhängig. Ich bin gerne auch einfach auf anderen Plätzen, in Anführungsstrichen, unterwegs als jetzt nur dem Fußball. Ich mache gerne auch andere Dinge, um irgendwie einen Ausgleich noch zum Sport zu haben.
Ist das wichtig, dieser Ausgleich?
Für mich persönlich schon sehr, weil man hat
was lässt du denn dann los? Also ich weiß, dass du gerne fotografierst und ich würde auch gleich gerne nochmal mit dir ganz speziell jetzt über Fotografie reden, aber zu sagen, ich lasse dann auch mal los. Also das, was eben dieses Mannschaftsgefüge ausmacht, was Konkurrenz ausmacht, was das Gewinnen müssen ausmacht.
Ich finde es einfach angenehm, nicht nur als Sportlerin zu leben. Man tendiert dazu, sich sehr viel darüber zu definieren und ich bin froh, dass ich auch noch eine Persönlichkeit außerhalb des Sports habe, die ich dann auch ein bisschen pflegen darf.
Pflegst du viel Social Media? Guckst du, was die anderen dann machen? Oder?
Ich nehme Social Media als Chance wahr, auch unseren Sport zu präsentieren und den Leuten näher zu bringen. Muss aber sagen, dass ich mich schon noch immer wieder ganz bewusst davon distanziere, ganz persönlich, weil es nicht der gesündeste Ort ist, finde ich. Also es ist halt ein künstlich erschaffener Raum.
Alle sehen immer aus wie glückliche Gewinner. Nicht alle, aber
ja, es ist für mich, ich finde es auch einfach, unabhängig davon, es ist reizüberflutend. Und mein Gehirn hat schon genug Aktivität den ganzen Tag über, da muss ich nicht noch immer so viel auf Social Media hängen. So, ich bin da aktiv und ich poste da auch meine Sachen und ich nehme die Leute mit, aber ich versuche so wenig wie möglich am Handy zu sein eigentlich.
Jetzt bist du ja bei den Stimmen der Eintracht dabei. Jetzt darfst du ja den Club nie mehr wechseln, Laura.
Ich glaube, meine Club-Loyalität geht über nur hier vor Ort sein hinaus. Also ich glaube, wenn ich jemals den Verein verlassen würde, dann würde, glaube ich, niemand hinterfragen, wie nah ich am Verein dran war und wie viel mir Eintracht
bedeutet. Warum erwarten das Fans eigentlich immer?
Ich glaube, Fans wünschen sich einfach eine echte Verbindung und eine echte Leidenschaft zum Verein. Und ich glaube, im Fußball wird mittlerweile oft vermisst, dass die wirklich existiert und dass man nicht wohin geht, nur für seinen persönlichen Erfolg und für seine persönliche Kasse, sondern...
Gut, der Fan bleibt sein Leben lang bei einem Club ja meistens.
Genau, und das ist eine Leidenschaft.
Und der Profi wechselt, das gehört ja von eurer Seite dann eben auch zu. Und trotzdem erwarten es die Fans immer. Ja, das finde ich manchmal ein bisschen ungerecht.
Naja, die Fans bringen Leidenschaft und echte Verbindung und wünschen sich das, glaube ich, auch von den Spieler und Spielerinnen auf dem Platz. Ich meine, man hat es bei den Männern... Sie hat zum Beispiel auch gesehen, Omar Mamouche war ja nicht lange im Club, aber hat immer Gas gegeben auf dem Platz, war immer da und präsent. Und ich glaube, der wurde mit sehr viel Liebe verabschiedet und dem wurde viel Glück gewünscht für seine nächste Aufgabe.
Das stimmt und trotzdem bleibt so ein Stich und man fühlt sich wie so ein verlassener Liebhaber oder Liebhaberin und ist immer so ein bisschen enttäuscht, wenn dann einer geht. Vielleicht, weil die Fans auch meinen, wir geben auch so viel rein.
Was völlig verständlich ist, muss man natürlich sagen, aber persönliche Geschichten müssen sich auch entwickeln dürfen, finde ich.
Laura Freigang ist ein Star. 169.000 Follower bei Insta. Laura! Viele Mädchen folgen dir, viele Spielerinnen, viele, die davon auch träumen, professionell auf dem Rasen ihr Geld irgendwann mal zu verdienen, einen Vertrag zu bekommen bei einer Mannschaft. Siehst du dich als Vorbild für junge Spielerinnen?
Ich glaube, ich muss mich als eins sehen. Mhm. Ich hätte mich nie selbst als eins jetzt definiert, aber ich glaube, ich bin mittlerweile schon in einer Rolle, wo ich eine gewisse Verantwortung auch trage und mir der auch bewusst sein muss. Deswegen ja.
Was ist die Verantwortung, die du trägst?
Naja, was ich mache, wird gesehen und dementsprechend, ich nehme es aber gar nicht so speziell wahr, weil ich grundsätzlich im Leben versuche, das Richtige zu tun. Und es geht über mein eigenes Handeln hinaus. Es ist ja auch Interaktion mit anderen Menschen. Und diese Gruppe von anderen Menschen, mit denen ich interagiere, hat sich halt einfach vervielfacht und vergrößert und verändert.
Dein Gesichtsausdruck ist gerade so ein bisschen so, dass du sagst, what? Das, manchmal kann ich das selber gar nicht glauben.
Das kann ich auch nicht glauben. Das werde ich auch nie glauben können, weil es ist total...
Ist ja schon eine mittlere Stadt mit 170.000.
Das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Also vieles davon ist ja auch irgendwie... indirekt, also ich begegne ja nicht jedem Menschen, der irgendwie von meiner Existenz weiß. Und das ist...
Was fragen dich denn die jungen Spielerinnen? Was wollen die denn wissen? Also man kann ja eine direkte Nachrichten auch schicken, aber was ist das, womit du immer wieder konfrontiert bist bei denen, die jetzt
außer,
auch in Mannschaften...
Außer schick mir ein Trikot bitte.
Ja, außer die Frage, die du nicht mehr hören kannst.
Nee, ich werde oft gefragt, was ich denn für einen Tipp habe, um auch Profifußballerin zu werden oder was ich mit auf den Weg geben würde. Und da bin ich, obwohl ich die Frage schon so oft gehört habe, kann ich darauf keine richtige Antwort geben, weil ich glaube, dass irgendwie jeder seinen eigenen Weg irgendwie gehen muss. Aber da würde ich dann immer sagen, bleib bei dir selbst, glaub an deine Stärken. Und wenn du denkst, dass du das schaffen kannst, dann mach das. Das ist, finde ich, das
Wichtigste. Geht zum Training.
Aber das kommt dann ja, da kann man, ich finde, man kann gar keinen konkreten Tipp geben, weil wenn man eine Leidenschaft hat für diesen Sport und das unbedingt möchte, dann tut man all die Dinge, die es braucht. Um auch wirklich Profi zu werden. Da kann
also
ich nicht
ganz,
sagen, mach jede zwei Tage ein Eisbad. Das ist nicht der Tipp, den es braucht.
Kann nicht schaden, aber hilft auch nicht, um in die Mannschaft gewählt zu werden. Aber hättest du dir denn, als du so jung warst, jemanden gewünscht, der so ist wie du heute?
Ich hatte das Gefühl, richtig gebraucht, weil ich hatte kein klassisches Fußballidol oder so, weil ich hatte diese innere Überzeugung, dass ich das einfach machen möchte. Irgendwie, ich habe das schon immer in meinen Steckbrief in der Schule geschrieben, was will ich werden, Profifußballerin, ohne zu wissen, ob das überhaupt existiert oder das funktionieren würde. Ich persönlich habe das nicht gebraucht, aber es hat natürlich geholfen, auch Nationalspielerinnen zu sehen. Ich habe natürlich die Weltmeisterschaften und die Europameisterschaften der Frauennationalmannschaft auch verfolgt, bin den Spielerinnen irgendwann begegnet. Jetzt sind sie teilweise meine Trainerin. Also Vorbilder helfen auf jeden Fall immer. Man hat Erlebnisse, die einen auch an den Sport binden.
Aber es klingt so, als wenn du sagst, das ist wie so ein innerer Motor, der wird einfach gestartet und du kannst eigentlich gar nichts anderes tun, als dem zu folgen, wenn ich dich richtig verstehe. Du willst ja gar nichts anderes machen, letztendlich als auf dem Platz zu stehen und dem Ball hinterherzulaufen und dem Team die Punkte zu bringen.
Es ist halt der rote Faden durch mein Leben. Der hat mir immer meinem Leben so diesen besonderen Touch gegeben. Und deswegen bin ich dem Fußball sehr dankbar und habe nie hinterfragt, ob ich das wirklich machen möchte oder nicht. Es ist wie mit jeder Sache im Leben. Da waren auch echt viele schwierige Momente und echt viele Dinge, die ich überwinden musste. Aber am Ende war, was bei rauskam, immer mehr positiv als negativ.
Aber was würdest du denn sagen, weißt du heute mit deiner Erfahrung, mit dem Standing, was du heute hast, also Führungsperson bei der Eintracht, im Team der Nationalmannschaft, was hat dich überrascht, wenn du nochmal den Schulterblick machst? Du sagst, es sind viele Situationen, man handelt, man reagiert, dann spült einen vielleicht auch ein bisschen das Glück, weil man die richtige Entscheidung getroffen hat.
Glück ist Teil davon, ja.
Ja, genau, aber was würdest du sagen, was weißt du heute, was dich vielleicht erfüllt, wovon du vor 10, 15 Jahren gar nicht geträumt hättest?
Ich glaube, was ich jetzt weiß, ist, dass ich viel mehr noch auf mich vertrauen würde und mich viel mehr davon loslösen würde, was Erfolg bedeutet. Also im Leistungssport wird man sehr darauf antrainiert, wie du sagst, es ins Team zu schaffen, in die nächste Mannschaft zu schaffen, weiterzukommen,
wie
zu gewinnen.
Wie definierst du denn Erfolg?
Genau, und für mich mittlerweile definiere ich Erfolg anders. Erfolg ist nicht nur spiele ich nicht, gewinne ich nicht, sondern es sind auch ganz viele persönliche Dinge, passieren ja auch im Fußball. Es ist mit Situationen umgehen können, die nicht so einfach sind, ist ein Erfolg. Irgendwie über sich selbst hinauswachsen ist ein Erfolg. Es wird nicht jeder schaffen, Nationalspielerin zu werden. Und trotzdem kann man auch eine erfolgreiche Karriere haben.
Ja.
Ich glaube, man muss für sich selbst herausfinden, was einem wichtig ist. Und Erfolg für sich persönlich auch einfach definieren. Und das hat mir auf jeden Fall das Leben leichter gemacht und gibt mir mehr Freiheit in dem, was ich tue.
Ja, und das weiß man eben erst im Laufe der Jahre.
Da muss man erstmal älter für werden, jedenfalls ich.
Ich wollte es nicht sagen, aber ist das
so.
Wort, was mit dem Älterwerden zu tun hat? Das ist dann eben die Lebenserfahrung. Ich musste mir noch die Haare ganz kurz schneiden, um bei den Jungs mitzuspielen. Irgendwann ab 12, 13 ging es dann auch nicht mehr. Bei meinem Gast heute ist es Gott sei Dank anders. Profifußballerin, die sehr, sehr erfolgreich ist, Laura Freigang. Ich hatte den Fußballer Christoph Kramer vor einigen Wochen hier zu Gast und der hat von seiner Leidenschaft zu schreiben erzählt. Heute beschäftigen wir uns mit einer Fußballerin, die sich mit Analogfotografie gerne beschäftigt. Das klingt so ein bisschen mathematisch, ne? Muss man einiges berechnen.
Müsste man theoretisch. Ja. Nur da bin ich nicht so gut drin, muss ich sagen. Also ich lerne noch, auf jeden Fall. Ich bin froh, wenn am Ende ein gut belichtetes Bild bei rauskommt.
Was schenkt dir denn die Fotografie? Was dir der Fußball schenkt, haben wir heute schon gehört, aber was schenkt dir die Fotografie?
Ich kann Momente festhalten, die ich erlebe. Ich bin ja viel irgendwie auf Reisen und erlebe viele Dinge und die Analogfotografie hält das auf ganz besondere Art und Weise fest. Und die schönsten Bilder, finde ich, sind, die man sich anguckt und die dann das Gefühl wieder sozusagen wiederbeleben, was man in dem Moment hatte. Mhm. Und das ist was Schönes.
Jetzt haben wir alle eine Kamera in unserem Handy und denken, ach komm, so ein Foto mal schnell machen. Beim analogen Fotografieren braucht man ja auch sehr viel mehr Ruhe. Man hat eben diese eine Chance nur, kann es nicht wieder löschen nochmal.
Genau, ja.
Erfordert das auch nochmal eine andere Ruhe und Konzentration?
Man nimmt sich mehr Zeit und deswegen, finde ich, werden die Bilder auch ein bisschen anders. Also mit dem Handy kann man ja so oft abdrücken, wie man will, innerhalb von 2 Sekunden und mit der Analogkamera eben nicht. Und das macht den besonderen Charme der Bilder auch irgendwie aus. Plus man muss ja auch auf sie warten dann. Mhm. Also ich gucke mir die Analogbilder viel häufiger wieder an als meine Handybilder.
Und klebst du die dann noch ein oder wartest, weil du hast gesagt,
damit
man wartet
aufgehört,
dann.
Nee.
Du bist ja, ich meine, 27, man denkt, warum beschäftigst du dich mit analoger Fotografie? Da gibt es ja auch so einen Retro-Trend so ein bisschen.
Ja.
Aber
na, ich habe ja auch Fotobücher gemacht mit den Analogbildern. Das ist auch irgendwie was echt Besonderes, weil die nochmal ganz anders, die wirken halt einfach nochmal echter. Und mit dem Einkleben, das habe ich am Anfang gemacht, aber ich glaube, ich mache im Jahr mittlerweile über irgendwie 1500 Bilder analog. Da komme ich mit den Alben nicht hinterher, muss ich sagen.
Du brauchst ja auch Regale, du musst irgendwo ein Lager dir anmieten. Aber Fotobücher werden jetzt kein neues Standbein, oder? Schon die Kollegin, wenn die Laura da sitzt mit ihrer analogen Kamera, das könnte ein Augenblick werden, den sie einfängt.
Ja, auf jeden Fall, das ist gut. Mir gefallen nämlich die Bilder besser, wo die Leute nicht jetzt auf meine Kamera reagieren. Und dadurch, dass sich alle schon daran gewöhnt haben, dass ich die immer dabei habe und oft abdrücke, ist das mittlerweile sozusagen schon gang und gäbe. Nur nein, die Fotobücher und auch die Fotografie ist eine absolute Leidenschaft und mache ich auch als solches und nicht um irgendwie was zu generieren oder das zu meinem Beruf zu machen.
Aber Mannschaftskabine, Massagebank, Hotelzimmer, Hotelflur, Mannschaftsbus sind ja auch schon eure privaten Teamräume. Wie oft sagen denn dann die Kolleginnen mal, so Laura, jetzt mal weg mit der Kamera?
Nie eigentlich, um ehrlich zu sein. Also
überrascht
ich
hole
mir natürlich immer die,
nee,
weil mir sehr wichtig ist, dass sich alle wohlfühlen in dem Moment, wo ich ein Bild mache. Also Fotografie ist ja auch in gewisser Weise immer ein Eindringen in die Privatsphäre einer Person.
Ein intimer Moment kann
genau.
es sein.
Genau. Und ich glaube, ich kenne unsere Spielerinnen gut genug, als dass ich weiß, wann ist das in Ordnung, wann ist das nicht in Ordnung, womit fühlen sie sich wohl. Und bevor ich auch zum Beispiel die Fotobücher veröffentliche, hole ich mir immer die Einverständnis von natürlich allen ein, weil es mir total wichtig ist. Ich möchte, dass sich alle damit wohlfühlen.
Und das ist vielleicht auch nochmal eine Wertschätzung, wenn du sagst, das ist ein Moment, den möchte ich gerne festhalten, weil wir gerade sagten, mit dem Handy macht man das immer so schnell und das ist ja auch nochmal eine Wertschätzung zu erkennen. Das muss ja bei dir auch relativ schnell gehen. Das ist jetzt ein besonderer Moment.
Ja, ich habe da so ein Gefühl für oder habe jedenfalls für mich ein Gefühl dafür und die Spielerinnen freuen sich auch immer danach, die kriegen auch die Fotobücher. Das sind besondere Erinnerungen, die halt man festhält und dann in diesen Büchern sozusagen gesammelt hat. Und wir wollen ja auch einen Einblick geben. Also zum Beispiel uns als Nationalmannschaft ist es ja auch wichtig, die Leute näher an uns ranzulassen. Wir wollen nicht diese künstliche Distanz jederzeit haben zwischen Fan und Mannschaft. Mhm. Und deswegen sind auch diese Analogbilder irgendwie in eine Art und Weise, die Leute ein bisschen näher ranzuholen. Das finden, glaube ich, alle ganz cool eigentlich.
Ja, und es ist dann auch authentischer, wenn es von euch kommt und kein professionell gebuchter Fotograf oder Fotografin ist. Ist so ein bisschen wie beim Königshaus in England, ne? Wenn die Catherine auch die Fotos von ihren Kindern selber macht.
Ja, man merkt halt einfach die fotografierten Personen.
Guckst du anders als Profi vielleicht doch nochmal drauf, als ein, auch wenn es ein Sportfotograf oder Sportfotografin ist?
Ich würde es eher andersrum sagen. Ich würde mich als Amateurin bezeichnen, weil ich ja Fotografie-Amateurin bin und ich fotografiere nicht auf dem Platz Sportfotografie. Deswegen würde ich würde sagen, ich habe einen anderen Bezug zu den Menschen und die Menschen einen anderen zu mir und ich glaube, den sieht man auf den Bildern.
Passend zum Beginn der Sommerferien im Saarland und in Hessen gibt's spannendes Fernsehprogramm für alle Fußballbegeisterten. Fußball-Europameisterschaften der Frauen geht los. Erstes Spiel der deutschen Mannschaft am letzten Schultag, weiß jetzt nicht, wann der ist, weil du bist schon raus aus der Schule, am 4. Juli. Also Deutschland, Polen, 4.7., Deutschland, Dänemark, 8.7. und Deutschland, Schweden am 12.7. Erstes Spiel der Mannschaft, wie gesagt, an dem Freitag. Große Vorfreude oder musst du noch zittern, dass du nominiert wirst, jetzt, wenn wir miteinander reden?
Vorfreude ist auf jeden Fall schon da. Ich versuche mir um die Nominierung nicht zu sehr Kopf zu machen. Ich kenne das ja von den vorhergegangenen Jahren auch. Mhm. Das hilft nicht. Ich hoffe natürlich, dass ich dabei bin.
Hast du schon so Anzeichen? Da kommt doch dann ein Anruf, anders als beim Tor des Monats, oder?
Ja, wir werden auf jeden Fall informiert werden, aber das ist noch eine Weile hin. Mhm. Und jetzt hatten wir halt auch noch genug andere Aufgaben mit der Eintracht, wo mein Kopf gerade aktuell erstmal ist, dass ich da so noch nicht so viel dran denke. Ich bin jetzt aber die letzten Lehrgänge eigentlich immer dabei gewesen, deswegen hoffe ich natürlich, dass das auch für die
Europameisterschaft gut, also ist. Sagen wir schon mal so, ein Indiz eingeladen werden zum Lehrgang ist schon mal ein gutes Zeichen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ganz guter Dinge.
Haben die deine Nummer auch?
Die du haben meine jetzt Nummer, nicht deine absolut. Nummer wechseln, die haben Laura. Aber ich glaube tatsächlich, dass auch dann persönliche Gespräche geführt werden. Aber wir haben jetzt auch einen neuen Trainer, da weiß ich noch nicht genau, wie es abläuft.
Letzte EM in England, knapp verloren im Finale. Ziel also, Europameisterin zu werden?
Kann ich kurz und knapp mit Ja beantworten.
Wie ist denn deine Stimmung jetzt bei den Teams, die jetzt schon feststehen? Wenn du schaust, Polen, Dänemark, Schweden, machbar?
Es ist eine Gruppe, die wir, ja, das müssen wir schaffen. Mhm. Müssen wir sowieso schaffen, wenn wir Europameisterin werden wollen. Nein, ich glaube, wir sind eine Mannschaft, die Weltklasse spielen kann und gegen Weltklasse-Mannschaften gewinnen kann, aber bei jedem Spiel musst du präsent sein. Das ist fast egal, gegen welchen Gegner. Da gibt es immer unterschiedliche Herausforderungen und bei einer Europameisterschaft gibt es keine einfachen Gegner. Das ist so eine Floskel, aber die ist halt absolut wahr.
Ja, weil alle sagen immer, man muss präsent sein beim Spiel. Ist ja, ja klar. Ich meine, ist natürlich euer Job und dann wollt ihr, wenn man EM-Meisterin werden will mit dem Team, muss man es natürlich sein. Aber wie macht man das? Wenn ich jetzt mit Musikern hier rede und Musikerinnen, die auf Tour gehen, dann bereiten die sich ja physisch vor. Ihr seid ja immer in der Physis. Was kann man noch machen für ein großes internationales Turnier? Ich meine, ihr kommt aus einer langen Saison. Ja. Was musst du da noch drauflegen?
Ich glaube, für uns ist es, als Team eingeschweißt zusammenzuwachsen und von unserer Qualität überzeugt zu sein und uns auf die zu konzentrieren und die dann auf den Platz zu bringen. Ich glaube, wir müssen uns gar nicht so viel mit den Gegnern konzentrieren.
Aufs Ich zu gucken, genau. Und nicht so viel auf die anderen.
Wir werden sicherlich Herzogenaurach, da findet die Vorbereitung statt. Das ist eine Woche, die man nutzen kann, um so da werden dann ja die Spielerinnen sein, die zur Europameisterschaft fahren und dann zusammenzuwachsen, sich auf das Ziel einzuschweißen und dann mit Überzeugung das auch umzusetzen. Und deswegen wird es dann auch wichtig sein, da gibt es da nicht ein Spiel, was man irgendwie so ein bisschen angeht und da reicht dann irgendwie ein Unentschieden oder so.
Und dann
sondern
hast man du alles
mit Vollgas,
dann
mit Vollgas rein und ohne zurückzublicken, machen einfach. Man muss
magst
machen.
Magst du die großen internationalen Turniere? Magst du die Stimmung?
Ja, das ist was absolut Besonderes. Ich liebe es auch, wenn halt aus aller Welt, gut, jetzt ist Europa, bei der Weltmeisterschaft ist es aus aller Welt, ganz unterschiedliche Teams aufeinandertreffen und Fußballkulturen aufeinandertreffen. Und da ist die Begeisterung einfach halt so groß für das, was wir tun.
Gibt es jetzt bei der EM anderen internationalen Starspielerinnen, die du unbedingt treffen willst?
Boah, sowas habe ich gar nicht, um ehrlich zu sein, aber es macht immer Spaß gegen die. Nee, kein Fangirl-Moment, aber es macht immer Spaß gegen gute Fußballerinnen, Fußball zu spielen und auf dem Niveau irgendwann angekommen zu sein. Ich meine, das war immer mein Traum. Ich erinnere mich da schon regelmäßig dran, wie toll das ist, was ich alles erlebe.
Ja, das ist wirklich toll. Und das ist ja im Grunde die Kirsche auf der Sahnetorte nach so vielen Jahren. Aber jetzt darf natürlich nichts mehr passieren. Also wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, die High Heels trägst oder die Autotür zuklappst oder mit dem Koffer die Treppe.
Wollen wir gar nicht reden.
Das dürfen wir gar nicht sagen.
Nein, nein. Also ich bin, da habe ich nicht so große Angst. Ich bin dreimal auf Holz klopfen, sehr, sehr stabil eigentlich, was sowas angeht.
Also du sagst jetzt nicht in einer entscheidenden Angriffssituation, oder gehe ich jetzt nicht so stark
so,
nein.
So funktioniert Fußball
ich
nicht.
Ich will doch zur EM, ich darf mich nicht verletzen.
So geht man weder an den Fußball noch ans Leben ran. Wenn man Angst hat vor Dingen, die passieren könnten, dann das ist die falsche Art.
Reinstürzen ins Leben, das machst du ja besonders in dein Fußballleben. Ich freue mich, dass du da warst. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich hoffe, dass alles klappt, alle Abläufe und dass ihr als großes Team wir ein großen Erfolg feiern können. Wir sind dabei und schauen zu und supporten euch mit ganzem Herzen. Dankeschön,
danke.
Laura Freiger.
Danke auch.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Mehr inspirierende Geschichten von Frauen aus dem Leistungssport findet ihr in der ARD Audiothek im Podcast Sportschau F trifft Freddy Schürheck. Alle zwei Wochen eine Frau aus dem Sport. Zu Gast waren Läuferinnen wie zum Beispiel Sabrina Mockenhaupt-Gregor, die Ruderin Tabea Schendekehl oder auch Welttorhüterin Almut Schuld. Sportschau F findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.